Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einem Roman, der bereits in allen Feuilletons vor der Sperrfrist besprochen worden ist, mit Eurotrash von Christian Kracht. Faserland hieß sein Debüt, das ihn vor 25 Jahren berühmt gemacht hat. In dem Titel schwangen zwei Bedeutungen mit. Zum einen die Anspielung auf die textile Faser, die auch literarische Texturen strukturiert. Zum anderen klang in Faserland das Vaterland an, mit all seinen deutschen und im Fall des Schweizers Christian Kracht eidgenössischen Verstrickungen. Lag damals der Akzent auf der Väterlichkeit, so liegt es nahe, bei der jetzt erschienenen Fortsetzung die andere Seite der Elternmedaille zu beleuchten. Christian Kracht legt mit Eurotrash einen Roman vor, der sich um Mütterlichkeit und das Mutterland dreht. Christian Metz hat das Buch gelesen.
Da ist es wieder, das Krachtsche Also.
Also, ich musste wieder auf ein paar Tage nach Zürich. Meine Mutter wollte mich dringend sprechen. Sie hatte angerufen, ich solle doch bitte mal rasch kommen. Es war ganz unheimlich gewesen am Telefon. Und aus Nervosität darüber hatte ich mich das gesamte verlängerte Wochenende über so unwohl gefühlt, dass ich unter starker Verstopfung litt.
Clever, die angekündigte Fortsetzung mit der Formel zu beginnen, wie das Debüt Faserland vor 25 Jahren.
Also, es fängt damit an, dass ich bei Fischgosch auf Sylt stehe und ein Jever aus der Flasche trinke.
So hieß es damals. Die Mutter des neuen Romans lebt dort, wo der erste Roman endete, in Zürich. Mit der Reise dorthin nimmt der Erzähler den Faden von Faserland wieder auf.
Dazu muss ich außerdem sagen, dass ich vor einem Vierteljahrhundert eine Geschichte geschrieben hatte, die ich aus irgendeinem Grund, der mir nun leider nicht mehr einfällt, Faserland genannt hatte. Es endet in Zürich, sozusagen mitten auf dem Zürichsee, relativ traumatisch.
Sofort ist man wieder mittendrin in dieser Krachtwelt. Wie auch in jener Sprache, die präzise daran arbeitet, Unbestimmtheit zu erzeugen. Nicht sie, die Geschichte endet in Zürich, sondern es endet. Und zwar relativ traumatisch. Lässig behauptet der erzählende Autor, den Grund für die einzige Titelwahl vergessen zu haben. Das ist der entscheidende Kontrast. Einerseits fällt dem Erzähler etwas Bedeutsames nicht mehr ein. Andererseits erinnert er sich aber doch. War Faserland konsequent im Präsens geschrieben, so als ereigne sich alles gerade eben jetzt, erzählt Eurotrash vom ersten Satz an im Präteritum. Die Leitfragen dieses Romans sind: Was lässt sich erinnern? Was sollte erinnert werden? Was vergessen und verdrängt? Was bleibt unscharf? Was erhält Kontur? Die Begegnung mit der Mutter und dem Mutterland bedeutet, sich der Erinnerungsarbeit zu stellen. An was erinnert sich der Protagonist und Erzähler Christian Kracht noch? Wie er nach dem Anruf seiner Mutter nach Zürich gereist ist? Dass er dort eine gedankenschwere Nacht in einem Hotel verbracht hat? In einem Hotel, das mitten in Krachts florierender Markenästhetik namenlos bleibt, wenn der Erzähler beschreibt, wie er
vor der Tür des Hotels in den Taschen nach dem Hotelschlüssel suchte.
Der Erzähler erinnert, wie er am nächsten Tag seine über 80-Jährige, nach einer schweren Operation mit einem Stoma lebende, nach mehreren Aufenthalten in der psychiatrischen Klinik tendenziell verrückte, zudem alkohol- und tablettensüchtige Mutter besucht hat. Und wie er sich im aufkeimenden Streit spontan entschloss, mit ihr auf eine Reise aufzubrechen. Sie will nach Afrika, er ruft das Taxi. In Erinnerung bleibt ein ergiebiger Zwischenstopp bei Mamas Hausbank. Denn wie erklärt sie ihrem Sohn so bündig?
Sie habe während der letzten Finanzkrise antizyklisch und sehr erfolgreich in Fußbodenreinigungsmaschinen investiert und besäße nun vielleicht 13 oder 14 Millionen Franken, die hauptsächlich in deutsche Waffensysteme und schweizerische Molkereien angelegt waren.
Mit einer Plastiktüte voller Geld steigen Mutter und Sohn erneut ins Taxi. Wie stets in Krachts Roman schlagen sich alle Geld- und Informationsflüsse direkt auf die Körper und Körperflüsse nieder. Der Anruf der Mutter, gleich zu Beginn, mit dem sie das Heft in die Hand nimmt, erzeugt beim Erzähler Nervosität und Verstopfung. Das Stoma, das einen wiederholten Wechsel der Beutel notwendig macht, damit diese nicht überfließen. Die mit Scheinen gefüllte Plastiktüte. Und die Erinnerung des Erzählers, dass er stets seine Habe nur provisorisch in Tüten aufbewahrt habe, bilden die markanteste Konstellation des Romans. Nachdem der Roman diese Zirkulationen eng geführt hat, bitten Mutter und Sohn den Taxifahrer, nach Sahnen zu fahren, in Richtung Staat. Dorthin, wo Christian Kracht geboren wurde, gut 3 Stunden von Zürich entfernt. Mutter und Sohn übernachten dort, machen per Seilbahn einen Abstecher auf einen Gletscher, fahren an den Genfer See, besuchen das Chalet des verstorbenen Vaters sowie Borches Grab und sind gut 48 Stunden später wieder zurück. Das war's. Weitere Fakten sind nicht zu erinnern. 12 Kapitel, knapp 200 Seiten umfasst das Erinnerungsprotokoll. Schlank, elegant, finanziell gut gepolstert, Mama-esque.
Mama, wann sehen wir uns denn wieder? Bald.
So schließt der Roman. Der Dialog ist ein sanfter Widerhall des faserlandschen »Bald sind wir in der Mitte des Sees, schon bald«. Dennoch endet Eurotrash relativ untraumatisch. Christian Kracht schlägt die Option aus, Faserland und seine Welt von damals fortzuspinnen. Kein Wiedersehen mit Nigel, Alexander, Katja oder Anna. Wenn es also heißt, Eurotrash sei die Fortsetzung von Krachts Faserland, dann stimmt das zwar vom ersten bis zum letzten Wort, ist aber dennoch nur die halbe Wahrheit. Eigentlich schreibt Kracht mit Eurotrash seine Dankesrede beim Wilhelm-Raabe-Preis sowie seine Frankfurter Poetikvorlesung fort. Er nimmt den Faden der Autorschafts- und Authentizitätsdebatte auf, den er dort entwickelt hat. In dieser Vorlesung hatte Kracht sich, den Erwartungen dieses Genres entsprechend, als Autorperson in das eigene literarische Szenario eingeschrieben, indem er bekannt machte, während seiner Zeit in einem kanadischen Internat Opfer eines sexuellen Missbrauchs geworden zu sein. Dieses Ereignis, sagt Kracht, habe seine literarischen Texte nachhaltig geprägt. Allerdings löste Kracht die Ambivalenz zwischen authentischem Sprechen und Selbstinszenierung während des Vortrags zu keinem Zeitpunkt letztgültig auf. Diese Form der Autorschaftsinszenierung setzt sein neuer Roman in geradezu routinierter Doppelbödigkeit fort. Und zwar, indem er die Hauptfigur aus Faserland als bloße Fiktion darstellt, während der Ich-Erzähler aus dem jetzigen Roman vermeintlich so authentisch echt sei, dass man ihn gleichsam durch die Schriftzeilen hindurch berühren könnte. Der Christian Kracht aus Eurotrash stellt mit Blick auf Faserland also klar:
Der Ich-Erzähler, also ich, sollte bevorzugt die Eagles hören. Das hatte ich mir so bei Bret Easton Ellis abgeschaut. Das hatte mich sehr, sehr beeindruckt damals, weil ich, also das wirkliche Ich, nämlich die Eagles schrecklich fand. Und nicht nur die Eagles schrecklich fand, sondern auch Menschen, die die Eagles mochten.
Kracht forciert diese immer neuen Verschränkungen von verschiedenen, vermeintlich erfundenen und angeblich wirklichen Ichs. Wie seine Poetikvorlesung. So streut auch Eurotrash immer neue Authentizitätsmarker aus, um deren Wirkung sofort wieder zu unterlaufen. Dieses Verfahren beherrschen auch andere Autoren bis zur Perfektion. Karl-Ove Knausgard, Didier Eribon, Eduard Louis, Angela Kraus, Otessa Moschweg oder Rachel Cusk. Nur dass Christian Kracht nicht wie Cusk behaupten würde, alle Fiktion sei zu vermeiden, weil sie nichts als Lüge sei, sondern dass unsere Wirklichkeit bis in die feinste Faser von Fiktionen durchwirkt sei. Insofern spielt die Erinnerung an den sexuellen Missbrauch eine wichtige Rolle in dem Roman. Allerdings hebt der Roman dieses Erinnern, erneut wirkt die doppelte Bewegung aus Evidenzbehauptung und Entzug, sofort in eine weitere Konstellation auf. Von der Mutter heißt es nun:
Ganz still und mit zögernden, ruhigen Worten eines Kindes hatte sie mir erzählt, was ihr mit 11 Jahren in Norddeutschland im Jahr 1949 widerfahren war. Eben in Itzehoe, dass sie vergewaltigt worden war. Immer wieder. Worauf ich weinte und sie in den Arm nahm und ihr sagte, dass sie nun sicher sei und sie nun keine Angst mehr haben müsste und dass mir Ähnliches wie ihr ebenfalls mit 11 Jahren widerfahren sei, nur eben im Jahr 1979 im kanadischen Internat. Das habe sie immer gewusst und es mir geglaubt, sagte sie, auch schon damals. Sie habe nur nicht darüber sprechen können. Niemals, der Schmerz habe es verhindert. Der Schmerz über ihre eigene Misshandlung und die Scham darüber, es bei ihrem eigenen Kind nicht verhindert haben zu können, exakt 3 Jahrzehnte später.
Diese Aussagen sind ernst zu nehmen, aber ebenso stark schlägt auch die Gegenbewegung ins Gewicht. In der konkreten Erinnerungsarbeit, erst von der Mutter, dann vom Sohn, wird konstelliert, verdichtet und verschoben. Nur um ein Beispiel hierfür zu nennen. In der Frankfurter Poetikvorlesung ist etwa noch von dem damals 12-jährigen Knaben die Rede. Jetzt ist er, exakt wie die Mutter, 11 Jahre alt. Hier kristallisiert sich das für Kracht so charakteristische Schreibverfahren aus: Ernsthaftigkeit, Aufzeichnung, Überzeichnung bis hin zur Parodie des vermeintlich Ernsthaften. In allen Gesprächen zwischen Mutter und Sohn geht es nun um einen gemeinsamen, aber auch gegeneinander geführten Erinnerungskampf. Mutter und Sohn verhandeln im Sinne einer Ökonomie des Geheimnisses, was vergessen werden darf, was man nur zu vergessen vorgibt, was man besser in Schweigen hüllt, von was man lieber ablenkt, wo man sich verweigert.
Ich will nicht. Ach komm, bitte. Nein, ich will nicht. Warum denn nicht? Das will ich dir auch nicht sagen. Hat es mit meinem Vater zu tun?
In solche Dialoge kristallisiert sich der Erinnerungskampf. Auf der Handlungsebene passiert wenig. Aber das Kopfkino, bei dem das laut Ausgesprochene nur eine Marginalie bildet, läuft von der ersten Seite an auf Hochtouren. Es ist ein großes, tragikomisches Vergnügen, diesem Erinnerungskampf beizuwohnen. Denn Mutter und Sohn schenken sich nichts mit ihren Erinnerungsfinden und Finessen, ihrem Verschweigen und geschickten Ablenken. Und wenn zwischendrin die Gegenwart ihren Kopf aus der Vergangenheit hervorstreckt, scheuen sie sich nicht, ihr vieles Geld auf den Kopf zu hauen. Man darf sich keineswegs vorstellen, dass die Erinnerungsarbeit sich in Tristesse verliert. Zumal die Verarbeitung des Missbrauchs schnell eine Art Common Sense zwischen Mutter und Sohn bildet. Das wirklich umkämpfte Erinnerungsgebiet ist ein anderes. Die Frage nach dem Missbrauch ist gleichsam in einen weiteren Zusammenhang eingewoben, der bis heute nichts von seiner Brisanz verloren hat. Diese blitzt etwa auf, wenn Ende Februar dieses Jahres die Fotografin Mushati Hilal und der Autor Sintujan Varataraja die Erfolgsgeschichten von drei, wie sie es nannten, Deutschen mit Nazi-Hintergrund nacherzählen. Bei allen drei würden, so die beiden extra in braun gekleideten Gesprächspartner, die heutigen hochgelobten Tätigkeiten im Kulturbetrieb auf jenem Vermögen beruhen, das ihre Familien durch die Kooperation mit und Partizipation am Nazi-Regime aufgebaut hätten. Über diese Voraussetzung ihrer Kulturarbeit würden die drei, wie die breitere Öffentlichkeit, allerdings den Mantel des Schweigens ausbreiten. Das ist exakt das Thema, das auch Christian Krachts Eurotrash umtreibt. Nur zeigt der Christian Kracht dieses Romans auf sich selbst und seine Familie. Er erstattet Selbstanzeige. Am Anfang ist da nur dieses diffuse Gefühl von Unheimlichkeit.
Mir fehlte also die Erklärung des größeren Zusammenhangs der Umstände meiner Familie. Es war, als lief ich jahrzehntelang am Rande enormer Bosheiten mit und könnte sie nur nicht erkennen, als steckten innerhalb meiner Vermutungen nur weitere Vermutungen, als sei ich von einer Krankheit des morphischen Feldes befallen, einer grausamen Niedertracht, die aus der Vergangenheit hochstrahlte.
Im Doppel von Evidenzherstellung und Entzug und im direkten Konflikt mit den mütterlichen Erinnerungsanliegen arbeitet sich der Erzähler Schritt für Schritt in die Familiengeschichte vor. Er führt sich die Nazi-Vergangenheit der Familie mütterlicherseits vor Augen und den ausgebliebenen Aufschrei der Mutter gegen diese Verstrickung. Und er rekonstruiert die steile Aufstiegsgeschichte seines 1921 geborenen Vaters Christian Kracht. Die Erinnerungsarbeit macht klar, wie hübsch in der eigenen Familie geschwiegen wurde, um die Oberfläche eines schönen, neuen, europäischen Daseins zu wahren.
Fast ein halbes Jahrhundert ist es her. Strahlende, europäische Welt,
heißt es an einer Stelle knapp. Dann allerdings schon in der Überzeugung, dass hinter der strahlenden Oberfläche, geradezu ein Pop-Phänomen, die alten Vermögen wabern, um auf ihre Zirkulation zu drängen. Europa entpuppt sich als Euro-Trash. Kein Abfall, der seinen einstigen Wert verloren hat, sondern Trash, von vornherein in minderer Qualität gefertigt. Doch verschützt nicht, wenn Mama mit Franken zahlt. Diese monetäre Familiengeschichte aus der Vergangenheit heraufzuholen und sie als Basis des eigenen Autorenlebens anzuerkennen. Als Privileg, als Beschämung, als Kälte, die aus der Kultur des Schweigens resultierte. Als Verstrickung, in die auch die beiden Missbrauchsfälle eingewoben sind. Das ist das erzählerische Prinzip von Eurotrash. Wenn der Erzähler schließlich im Rückblick hervorhebt, wie er
mit der ganzen Geschichte dann das erste Mal erneut in Berührung gekommen ist,
dann handelt es sich um eine Grundfrage aller bisheriger Krachtromane. Schon der Protagonist von Faserland lebt ja einen Luxus, der unterschwellig offenbar vom Nazi-Reichtum der Eltern finanziert war. Zumindest fällt auf, wie engmaschig Faserland mit Anspielungen auf die Nazi-Zeit durchzogen ist. Nicht zuletzt ging dort etwa die wichtige Freundschaft mit Alexander in die Brüche, weil dessen Freundin, dem Ich-Erzähler, als Nazi und zugleich als vollkommen unpolitisch beschimpft.
Das Ganze ist immer weiter eskaliert. Ich konnte nicht anders. Die Frau ist einfach zu dumm. Irgendwann kam es zum richtigen Streit. Und Alexander hat sich für Warner entschieden. So war das.
Das Ganze ist eskaliert. Und jetzt bei erneuter Berührung mit dem Ganzen reicht es nicht mehr, das familiäre Kontinuum aus der Nazizeit zu erkennen und sich hinter das vermeintlich Unpolitische in Deckung zu bringen. Analoge Konstellationen spielen in jeweiliger zeitlicher Verschiebung auch die Romane 1979, Wir werden hier sein im Sonnenschein wie im Schatten und Die Toten, jeder auf seine Weise ein. Krachts erzählerische Ökonomie des Geheimnisses kreist stets um das Nazi-Finanzierungsphänomen. Selbstverständlich kann man seine Protagonisten nicht auf eine solche Erinnerungstortur senden, wenn sie nicht die passende Kleidung tragen. Deshalb erwirbt der Erzähler als erstes und in einer wunderbaren Parallelszene zu Faserlands Jever bei Gosch und zu Eckhard Nickels Himbeerkauf in Hysteria ein Selbstaufklärer-Outfit.
Ich war mit der ganzen Geschichte dann das erste Mal erneut in Berührung gekommen, als ich eben, wie gesagt in Zürich, unten auf der Bahnhofstraße einen dunkelbraunen, etwas groben Wollpullover gekauft hatte. An einem kleinen, aus Brettern zusammengezimmerten Verkaufsstand, unweit des Paradeplatzes.
Was für eine Initiation, die nur noch dadurch übertroffen wird, wenn der Erzähler den wolligen Verstrickungen des Pullovers am nächsten Morgen nicht widerstehen kann und ihn direkt auf die nackte Haut zieht. Wobei das Anlegen einer solchen Schutzhaut vor Angriffen mütterlicherseits nur begrenzt schützt. Sie begrüßt ihren Sohn, sich nostalgisch an die Barberjackenzeit erinnernd schlicht.
Sag mal, was hast du da eigentlich für einen furchtbaren Öko-Pullover an?
Nein, so ein Pullover hilft nicht, um aus dem Familienschlamassel herauszukommen. Wie er eben auch nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass hier jemand von Kindesbeinen an mit allen feinen Unterschieden des Luxusbewussten vertraut ist. Aber gibt es überhaupt einen Ausweg? Nach Kracht drehen wir uns, persönlich wie gesellschaftlich, immer nur im Kreise. Auch wenn Momente der Entscheidung und etwa der Aufbruch zur Reise kurzzeitig eine Ausbruchsmöglichkeit suggerieren.
In diesem Augenblick wusste ich, dass es alles jetzt exakt entweder so weitergehen würde bis zu ihrem Tod oder dass ich jetzt, nur jetzt, genau jetzt, in diesem Moment, ausbrechen könnte aus dem Kreis des Missbrauchs, aus dem großen Feuerrad, aus dem sich drehenden Hakenkreuz.
Da flammt sie auf, die Hoffnung in der Intensität des Augenblicks, der popästhetischen Feier des Jetzt, doch noch aus den Zirkulationen ausbrechen zu können. Mit dem Mittel der Verschwendung vielleicht? Mit diesem Vorsatz zumindest beginnen Mutter und Sohn ihre Reise. Um 48 Stunden später, Erinnerungen im Gepäck, wieder zurück nach Zürich zu kommen. Für Krachts Figuren gibt es weder auf persönlicher noch auf historischer Ebene ein Entkommen. Stattdessen ziehen sie Buch für Buch ihre Kreise. Oder ist es etwa doch die Sprache der Literatur, die einen Ausweg erlaubt, weil sie eine direkte Verbindung zum Fiktionalen dieser Wirklichkeit unterhält, zum Wahnsinn ebenso wie zu den Träumen?
Ich hatte immer gelebt in den Träumen, in den Gespenstern der Sprache. Es war immer die Sprache selbst gewesen, die Befreiung und gleichzeitige Beherrschung der spastischen Zunge. Es war das einzigartige Geheimnis gewesen, das in der korrekten Abfolge der Silben steckte. Und es war dann doch immer das Deutsch gewesen. Es war immer die deutsche Sprache gewesen. Es war immer die verbrannte Erde gewesen, das Leiden der geschundenen Erde selbst gewesen, der Krieg und die brennende Altstadt und die unfruchtbar gemachten Gemüsefelder davor. Es war immer das mit dem Flammenwerfer gesäuberte Ghetto gewesen.
Nein, die Sprache bietet keinen Ausweg. Nur eine andere, dafür aber weit über den Einzelnen hinausgreifende Form der Zirkulation. Allerdings nur, wenn man sie so beherrscht, dass man sie wie in Faserland immer wieder ins Stolpern bringt. Oder wenn man sie wie in Eurotrash durch unzählige Wiederholungsfiguren in immer neue Zirkulationen zwingt. Nein, dieser Roman ist kein Neuanfang, er ist keine Sensation und kein Skandalon. Er bildet die konsequente Fortschreibung von Krachts Poetik. Es ist die brillante literarische Erinnerungszirkulation eines großen und bewundernswert eigenwilligen Autors.
Christian Metz über Eurotrash, den neuen Roman von Christian Kracht, Kiepenheuer und Witsch, Köln, 304 Seiten, 22 Euro. Und direkt im Anschluss an diese Sendung geht es im Programm weiter mit Forschung. Aktuell Wissenschaft im Brennpunkt. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Dries.